Let's move. We won't let them get away with this. Contact by the jet!
Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde Breitband Spezial. Ich bin Christian Schiffer und ich befinde mich hier gerade im Häuserkampf in Call of Duty Advanced Warfare, dem neuesten Teil der populärsten Ego-Shooter-Serie der Welt. Die Situation hier ist äußerst angespannt, aber das hier ist schließlich der Krieg der Zukunft. Hier im Jahr 2054 wird ordentlich zugelangt und was soll ich sagen, alles sieht total geil aus. Die Soldaten, die Panzer, die Trümmer, vor allem aber die Explosionen, denn Explosionen sind wichtig in einem Call of Duty Spiel und eigentlich explodiert hier die ganze Zeit alles. Immer wenn etwas auf mich zufliegt, wird es mit ziemlicher Sicherheit explodieren. Genau so muss das sein. Ich selbst habe übrigens ein Exoskelett an und damit übermenschliche Kräfte. Und es gibt einen Haufen neuer Waffen, zum Beispiel die BAL-27, die AK-12, die MK-14, die HBRA-3, die NA-45, außerdem die Atlas 20mm, nicht zu vergessen die TAC-19, die S-12. Aber ich schweife ab. Warum ist es überhaupt so weit gekommen? Schuld ist Kevin Spacey, beziehungsweise der machtgeile Superschurke, den er in Call of Duty Advanced Warfare verkörpert.
I am here to solve the world's problems. And I believe the world's problems begin with you.
So, während Kevin Spacey hier noch einmal seine Gründe für die angestrebte Weltherrschaft dargelegt hat, habe ich mich mal in eine ruhige Ecke des Kriegsgebietes zurückgezogen. Krieg und Frieden im Computerspiel, das ist heute das Thema in dieser Breitband-Spezialsendung.
Thank you.
So hörte sie sich an, vor fast genau 20 Jahren, die berühmte Kettensäge aus Doom. Doom, das gilt heute als das Spiel, das dem Ego-Shooter-Genre zum Durchbruch verholfen hat. Doom spielt auf dem Mars, in einer Forschungsstation, die von Höllenkreaturen überrannt wird, weil, ach, das ist eigentlich egal. Bei dem Spiel haben früher Eltern, Pädagogen und Politiker rote Stressflecken am Hals bekommen. Doom wurde hierzulande indiziert und dann wieder begnadigt und steht mittlerweile im Museum of Modern Arts. Doch jetzt zum Wichtigsten. Gegen wen kämpft man nun in diesem Doom? Wer wird hier mit Maschinengewehren, Panzerfäusten, Schrotflinten und eben der Kettensäge zu Pixelbrei verarbeitet? Nun, da wäre eine große Anzahl von Soldatenzombies. Die nervigen Imps? Der Baron der Hölle, der sich mit seinen grünen Feuerbällen auf Ewigkeit einen Platz in meinem Herzen erobert hat. Und last but not least, der Höllenritter. Ein zäher Bursche musste man eine halbe Ewigkeit mit einem Raketenwerfer bearbeiten, bis er endlich in sich zusammensackte. Was alle diese Monster gemeinsam haben, als Feindbilder eignen sie sich weniger. Höllenkreaturen sind Höllenkreaturen, keine Nordkoreaner, Iraner, Israelis, Amerikaner, Russen oder Terroristen. Und doch zeigt sich auch bei Doom etwas, das Computerspiele und Krieg gemeinsam haben können. Es gibt einen Gegner, den es zu besiegen gilt. Im Krieg ist das der Feind, im Computerspiel die Riesenkakerlake, das Alien, der dunkle Magier oder eben doch Nordkoreaner, Iraner, Israelis, Amerikaner, Russen oder Terroristen. Computerspiele spiegeln oft Konflikte wider und ecken gerne an, wenn sich Regierungen oder Gruppen auf den Schlips getreten fühlen. Doch darüber hinaus kann man beobachten, dass Spiele immer öfter ganz gezielt für Propagandazwecke programmiert werden. Der jüngste Gaza-Krieg war wohl der erste Konflikt, in dem Computerspiele massiv eingesetzt wurden, um die Öffentlichkeit zu beeinflussen und die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Christian Alt über Computerspiele als Propagandamedium in Kriegszeiten.
Ein staubiger Keller. Ein alter Mann in voller Kampfmontur sitzt an einem Tisch. Er holt seine Schlachtpläne hervor. Im Gazastreifen sollen Rebellencamps errichtet werden. Auf seinen Einkaufslisten stehen Raketenwerfer, automatische Gewehre und natürlich noch mehr Camouflagekleidung. Also all das, was man als gescheiter Rebell ebenso braucht. Am Ende dann sein Call to Action.
Erlebe, wie man Palästina befreien kann. Bist du bereit?
Der alte Mann macht hier nicht Werbung für die Hamas, sondern für das Computerspiel Liberation of Palestine, das im nächsten Jahr rauskommen soll. Man wird Rebellenbasen bauen, sich wie bei Farmville Upgrades kaufen können und versuchen, den Gazastreifen mit Waffengewalt zu befreien. In einem Interview, das vom Middle East Research Institute übersetzt wurde, erläutern die Entwickler die Hintergründe von Liberation of Palestine.
Wir wollen den Widerstandsgeist von palästinensischen Jungen und Mädchen fördern. Das Spiel soll nicht nur den Jungen, sondern allen Palästinensern zeigen, dass Friedensverhandlungen nie ein positives Ende nehmen können. Die Sprache der Gewalt ist die effektivste, wenn man es mit Israelis zu tun hat.
Das Spiel Liberation of Palestine ist Propaganda at its best und nur die Spitze des Eisbergs. Als sich im Sommer 2014 der Gaza-Konflikt drastisch verschärft, erscheinen in Windeseile unzählige Computerspiele, in denen man den Konflikt nachspielen kann. Für jede Seite ist was dabei.
3, 2, 1, 0.
In Rocket Pride lenkt man eine Rakete am israelischen Raketenschutzschild Iron Dome vorbei. Je weiter man ins Kernland eindringt, umso mehr Punkte gibt es. Die Botschaft ist klar. Hier kämpft David gegen Goliath. Ja, der Feind ist übermächtig, aber wenn wir uns nur ganz viel Mühe geben, können wir eine Rakete mitten in ein dicht besiedeltes Gebiet schießen.
Zero.
Die Israelis können währenddessen Bomb Gaza spielen. Aus einem israelischen Kampfjet werden Bomben auf Stellungen der Hamas geworfen. Diese stehen aber in Wohngebieten. Jeder Tod eines Hamas-Soldaten bringt unweigerlich den Tod von Unschuldigen mit sich. Nach der erfolgreichen Bombardierung werden getötete Hamas-Kämpfer und Zivilisten zum Highscore zusammengezählt. Die meisten Propaganda-Games dieses Jahres werden von nur einer Person entwickelt, in nur wenigen Stunden. Recycelte Spielmechanik, darüber dann das Gaza-Kostüm, fertig ist das Propaganda-Game. Die Entwickler, oft noch Teenager, stehen aber in der Tradition der ganz Großen.
Willkommen im Unterricht, Soldat. Es ist unsere Pflicht, Erste Hilfe zu lernen, und es ist unsere Pflicht, Erste Hilfe zu leisten. So werden wir dem Ehrenkodex der Armee gerecht. Ein Leben zu retten, ehrt uns selbst und die Armee der Vereinigten Staaten von Amerika.
Yes, Sir. Ehre, Pflicht und America. Das sind die drei großen Säulen des Spiels America's Army, das vor mehr als 10 Jahren erscheint. Finanziert und entwickelt vom US-Militär wird es für alle umsonst ins Netz gestellt. Man wolle zur Generation Counter-Strike vordringen und Jugendliche für das Militär begeistern, heißt es damals. Denn wenn schon ballern, dann doch bitte für die richtige Seite. Das mehr als 30 Millionen Dollar teure Projekt ist der Goldstandard für staatlich entwickelte Propaganda-Games. Und es findet schnell Nachahmer. Die Hisbollah lässt 2003 in Special Force Jagd auf Israelis machen und Iran entwickelt unter Ahmadinejad Attack on Tel Aviv. Aber alle Propaganda-Games, sowohl die staatlich finanzierten Großproduktionen als auch die kleinen Handytitel, haben ein Problem. Halbwegs intelligente Spieler merken sofort, dass sie hier bewusst manipuliert werden, dass sie selbst Spielfiguren in einem viel größeren Spiel sind. Aber Propaganda kann auch anders funktionieren. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna... Yo, does anyone else really not get what the fuck we're doing here?
Quit being a fucking hippie, Montez.
I'm just saying, bro, if this is about the PLR, we should be in Iran, not Iraq.
They're crossing borders, dog. PLR's the right people, all right? They don't make them any righter.
Genau, für verdammte Hippies ist hier kein Platz. Die Guten, das sind wir. Im Shooter Battlefield 3 kämpfen wir gegen eine iranische Befreiungsarmee, die mit Kofferatombomben für Angst und Schrecken sorgt. In Experimenten hat der Psychologe Christian Unkelbach herausgefunden, dass wir auf virtuellen Schlachtfeldern wesentlich schneller den Abzug ziehen, wenn der Gegner einen Turban trägt. Er nennt das Phänomen den Turban-Effekt. Der Grund? In den Medien sind Muslime oft die Bösen. Wir haben uns einfach daran gewöhnt. Die angebliche Islamisierung des Abendlands beginnt auf unseren HD-Fernsehern. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Spieleentwickler eine besondere Aufgabe haben, nicht einfach zum nächstbesten Stereotyp zu greifen. Ob extremistische Muslime, drogenhandelnde Mexikaner oder afrikanische Menschenschlepper. Allzu oft sind Spiele nicht nur ein Spiegel der Wirklichkeit, sondern konstruieren sie bewusst mit. Tell them that God's gonna cut you down.
And they call him Old Man Mose.
Yeah!
Early one morning, I knocked at his door. Didn't hear a single sound, I ain't gonna do it no more. Cause I believe,
Old Man.
I believe,
Old Man.
I believe,
Old Man.
That Old Man Mose is dead. I'm telling you, I believe,
Old Man.
I believe,
Old Man.
I do believe,
Old Man.
That Old Man Mose is dead now. Mose kicked the bucket. 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 Now look at here. I went around to the side and I peeped through the crack. I saw an old man laying flat on his back.
Yeah.
If old man Mose was dead asleep, I did not know.
boy after looking through that window.
Mm, they ain't gonna do that no more.
Cause I found out.
Oh man.
I found out.
Oh man.
I found out.
Oh man.
That old man Rose. I'm telling you, I found out.
Oh man.
What it's all about.
Oh man.
I found out.
Oh man.
That old man Rose is dead now.
We found out.
Most kicked the bucket.
We found out.
Most kicked the bucket.
We found out.
Most kicked the bucket.
We found out.
Oh, living.
We found out.
Most kicked the bucket.
We found out.
Most kicked the bucket.
We found out.
Most kicked the bucket.
We found out.
He's dead. Old man.
Oh,
bet that my daughter's dead.
Das hier, liebe Breitbandzuhörer, das hier ist eine SA 805, ein aus Tschechien stammendes Sturmgewehr. Lauflänge 277 mm, Kurvenmagazin 750 Schuss pro Minute. Und das hier ist eine AK-12. Sie basiert auf der bewährten Technik der AK-Serie, die man auch von der berühmten Kalaschnikow her kennt. Lauflänge 415 mm, Kurven- und Trommelmagazin 600 Schuss pro Minute. Und hier hören wir eine TAR 21, eine moderne israelische Infanteriewaffe, Lauflänge 360 mm, 750 Schuss pro Minute. So klingen sie, die Waffen, die wir in Ego-Shootern wie Battlefield oder Call of Duty abfeuern. Eigentlich hat Krieg im Computerspiel nicht besonders viel zu tun mit der Realität. Es gibt zum Beispiel kaum Zivilisten auf virtuellen Schlachtfeldern. Und Frauen in der Armee sind in Games auch noch eher eine Seltenheit. Aber die Waffen, die müssen genauso aussehen und genauso klingen wie in echt. Ich habe Michael Schulze von Glasser getroffen. Er ist Autor des Buches »Das virtuelle Schlachtfeld – Videospiele, Militär und Rüstungsindustrie« und er betreibt den YouTube-Channel »Games and Politics«. Ich habe ihn gefragt, wie sie zusammenhängen, die Waffenindustrie und die Computerspielindustrie.
Also man kriegt es halt manchmal mit, zum Beispiel in den Abspänen von den Spielen, dass da dann auf einmal auftaucht »Vielen Dank bei Heckler & Koch«. Das ist ja so eine deutsche Kleinwaffenfirma. Aber wie dann diese Kooperation genau aussah, das ist halt nur schwer herauszufinden. Beziehungsweise, wenn man dann bei Heckler & Koch mal nachfragt, hört man von denen dazu meistens nichts. Und wenn man dann bei Electronic Arts, das war jetzt ein Spiel von Electronic Arts, zweitgrößte Videospielfirma der Welt, von denen hört man halt auch nichts dazu, weil die halt sagen, okay, wir haben da irgendwie Verträge, wir haben da Verschwiegenheit vereinbart.
Also bei anderen Spielen, wie zum Beispiel bei Fußballspielen, FIFA zum Beispiel, da weiß man ja, dass sehr viel Geld ausgegeben wird, dass da auch wirklich die Originalnamen und die Originalgesichter von Ribéry und Co. irgendwie in dem Spiel auftauchen. Glaubst du, dass es bei Waffen so ähnlich ist? Also dass die Konzerne dann bezahlen, damit sie Originalwaffen verwenden dürfen? Ich meine, das würde ja dann bedeuten, dass man ja als Gamer dann auch die Waffenhersteller möglicherweise indirekt mitfinanziert.
Ja, also teilweise ist es bei Waffenfirmen wohl so, also dass sie dann Lizenzgebühren verlangen. Also ein Beispiel ist Remington, bei denen, das ist eine US-Waffenfirma, so eine Kleinwaffenfirma, so Gewehre, Pistolen und sowas, bei denen ist es wohl so, dass sie Lizenzgebühren verlangen. Und Remington-Waffen sind zum Beispiel bei fast jedem Call-of-Duty-Spiel anzutreffen und das steht dann auch in meinem Abspann, vielen Dank bei Remington. Aber die lassen sich wohl, war mal so zu hören aus den Branchenkreisen, das bezahlen. Anderer Fall, Heckler & Koch, ist es wohl so, dass sie gar keine Lizenzgebühren verlangen, weil man natürlich auch sehen muss, solche Waffenhersteller haben natürlich dann auch so einen Werbeeffekt dadurch. Ja? Also natürlich, viele junge Leute spielen diese Spiele, können dann irgendwie so eine Heckler- und Koch-Waffe benutzen irgendwie und finden die dann ganz toll. Klar, in Deutschland hat das jetzt nicht so einen großen Sinn für die Waffenhersteller, weil man sich hier diese Waffen nicht kaufen kann, aber USA natürlich, Riesenwaffenmarkt, da kann ich ja dann wirklich da so ungefähr in den Laden gehen und mir dann die MP5 oder sowas dann direkt kaufen. Und das ist natürlich schon ein Werbeeffekt. Und auch da nochmal, Heckler und Koch habe ich mal vom befreundeten Journalisten gehört, der hat sich mal damit so Videospielentwicklern beim Bier unterhalten und da hatten dann die Videospielentwickler ihm gesagt, zum Beispiel, dass in einem Spiel Medal of Honor Warfighter, da wurde vereinbart oder hat Heckler und Koch sich zusichern lassen, dass die Gegner, also dann waren das irgendwelche Terroristen, nicht mit Heckler- und Kochwaffen schießen können. Also solche Vereinbarungen gibt es dann wohl.
Also es ist dann wie bei den Waffenherstellern, wie bei den Autoherstellern, die ja auch nicht wollen, dass ihr Auto kaputt gezeigt wird zum Beispiel.
Ja, genau so ist das. Also die Waffen sollen natürlich dann auch gut aussehen. Und es kommt dann auch zu teilweise sehr skurrilen Sachen, dass zum Beispiel bei einigen so Flug-Luftkampfspielen, so, also ein Spiel war da Tom Clancy's Hawks, wo man dann halt mit Kampfjets gegeneinander spielt, wo alle westlichen Kampfjets Originallizenzen haben. Allerdings dann alle russischen, die da quasi die Feinde sind, halt nicht original lizenziert wurden. Natürlich kann ich mir jetzt selber keinen Kampfjet kaufen, aber natürlich ist da auch wieder ein Werbeeffekt dann für den Original-Kampfjet-Hersteller, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich finde jetzt aber irgendwie so ein Eurofighter ist irgendwie sinnlos, braucht irgendwie die Bundeswehr nicht und ist halt total teuer oder sowas. Wenn ich dann aber quasi selber in so einen virtuellen Kampfjet einsteigen kann, so einen virtuellen Eurofighter, finde ich das ja vielleicht ganz toll und sage dann, ja, boah, das sind tolle Teile, irgendwie tolle Maschinen, finde ich dann auch in der Realität gut oder okay, dass die angeschafft werden, auch wenn sie ja viel Geld kosten. Also es ist dann da auch so ein Werbeeffekt, der damit hineinspielt.
Also so ähnlich wie damals bei Top Gun. Also ich hatte, glaube ich, einen F-14-Poster über meinem Bett hängen, weil ich Top Gun irgendwie mit 11 Jahren so super fand. Und der Film damals wurde ja auch von der Navy irgendwie mitfinanziert.
Ja, also es ist natürlich dann noch eine andere Sache, auch wie das Militär immer zu solchen Videospielproduktionen steht. Also teilweise unterstützt das Militär auch Videospielproduktion oder in den meisten Fällen stört es sie zum Beispiel nicht. Also die Bundeswehr sagt zum Beispiel, dass eigentlich ihr Eisernes Kreuz, also ihr Logo, schon nicht frei verwendet werden darf. Allerdings gibt es halt Spiele, in denen mittlerweile die Bundeswehr vorkommt, auch dann mit Original-Logo und so weiter. Allerdings stört sich die Bundeswehr eben auch nicht daran, weil es natürlich meistens so ist, dass ich dann in diesen Spielen auch in die Rolle von Bundeswehrsoldaten schlüpfe und die zum See und die meistens was im Spiel was Gutes tun dann, irgendwie gegen die einmarschierenden Russen kämpfen oder so, weil zumindest ein gutes Image haben und das ist natürlich dann auch wieder ein Werbeeffekt fürs Militär.
Jetzt nehme ich mal an, ich bin jetzt pazifistischer Gamer. Ich spiele trotzdem aber gerne Ego-Shooter. Mir macht das einfach Spaß. Und eigentlich lege ich überhaupt gar keinen Wert auf originalgetreue Waffen und erst recht lege ich keinen Wert darauf, möglicherweise die Waffenindustrie damit vielleicht quer zu finanzieren, wenn auch vielleicht in ganz geringem Maße. Kann ich da überhaupt irgendwas machen?
Also man kann halt immer fordern, dass Transparenz hergestellt wird, also so auch im Sinne von so einem Verbraucherschutz, ja, dass ich schon dann von Electronic Arts oder Activision, von den großen Videospielfirmen dann fordere, okay, ich möchte aber genau wissen, wenn ich dieses Spiel kaufe, wen unterstütze ich damit, wen nicht und wie sah die Unterstützung dann genau aus, wurde da Geld gezahlt oder irgendwas anderes vereinbart. Aber ich finde, das ist eine Forderung, die man natürlich immer stellen kann und wo ich mir auch wünschen würde, dass das mehr von den Spielern gestellt würde, diese Forderung. Ja, also natürlich ist dann noch eine andere Sache, wie dann die Videospielhersteller reagieren, aber diese Forderung steht erstmal im Raum. Grundsätzlich ist es allerdings momentan noch so, dass man sich eher, finde ich, auf so einer Stufe der Aufklärung befindet, weil einfach viele Spieler von Videospielen, die haben halt überhaupt keine Ahnung, dass irgendwelche Waffenfirmen vielleicht von ihnen unterstützt werden, so über so Lizenzgebühren und sowas. Aber von daher ist das, finde ich, erstmal der erste wichtige Schritt. Und klar, natürlich wäre dann noch eine weitere Forderung, wenn ich das halt nicht möchte, diese Kooperation mit den Rüstungsherstellern, zu sagen, okay, dann ich kaufe euer Spiel irgendwie nur, wenn ihr da keine solche Kooperation drin habt.
A dog named Fido that I liked very much. I used to spend all my dough for puppy cakes and such. Our family learned to love him, to our hearts he was endeared. But now they've gone in mourning, cause poor Fido's disappeared. But I won't look all over the way they did for Rover, cause I know just where little Fido's gone, poor dog. He's in a place below where all the naughty doggies go, down, 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 where there isn't any snow. Though his hair was short and his tail was long, I miss that little poodle somehow. But he won't get cold feet at that. There's too much mustard where he's at. Fido is a hot dog now. We never had a burglar, they wouldn't take a chance, cause they knew little Fido would hang on to their pants. I used to love bologna, 'twas the only meat I'd get, but now I cannot eat it, it reminds me of my pet. But I won't look all over the way they did for Rover, 'cause I know just where little Fido's gone. Poor Fido, he's in a place below where all the naughty doggies go. Down, 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 where there isn't any snow, though his hair was short and his tail was long. I miss that little Frankie somehow. But he won't get cold feet at that. There's too much mustard where he's at. Fido is a hot dog now. Though his hair was short and his tail was long, I miss that little poodle somehow. He's buried too deep to dig out underneath the sauerkraut. Fido is a heiser hunt now.
Schon wieder Krieg, doch diesmal ohne Hightech-Waffen. Explosionen gibt es auch weniger und die sind noch nicht mal besonders schön. Generell ist hier alles ziemlich trostlos. Grau in Grau, Holzverschläge, Stacheldraht, dunkle Wolken über der Front. Das hier ist Verdun, ein Multiplayer-Shooter, der im Ersten Weltkrieg spielt. Dieses Jahr hat sich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal gejährt. Viel wurde debattiert über die Gründe, die zu dieser Katastrophe geführt haben. In Computerspielen verschlägt es einen eher selten in den Ersten Weltkrieg. Die englische Wikipedia kennt insgesamt 40 Titel, die im Ersten Weltkrieg angesiedelt sind, viele von ihnen Flugzeugspiele, in denen man zum Beispiel im berühmten roten Dreidecker des Roten Barons Platz nehmen darf. Zum Vergleich, gleich 190 Computerspiele haben den Zweiten Weltkrieg als Hintergrundszenario. Dass der Erste Weltkrieg als Szenario nicht so sehr zieht, hat etwas mit dem amerikanischen Markt zu tun, für den der Zweite Weltkrieg interessanter ist. Die USA waren in diesem Krieg fast von Beginn an Kriegspartei. Doch es gibt noch einen zweiten Grund, der allerdings ziemlich zynisch ist. Der Erste Weltkrieg eignet sich einfach nicht so gut für Ego-Shooter. Stellungskrieg, Materialschlacht, Trommelfeuer. Wenn es halbwegs realistisch zugehen soll, dann verbringt man die meiste Zeit im Schützengraben. Vor 100 Jahren, da war das die Hölle auf Erden. Heute, im Computerspiel, ist es aber vor allem eines: langweilig. 32 Spiele haben übrigens laut der englischen Wikipedia den Vietnamkrieg als Szenario gewählt, 27 den amerikanischen Bürgerkrieg, 13 die napoleonischen Kriege, das sind dann vor allem Strategiespiele. Hier im Hintergrund hören wir gerade den Kanonendonner aus Total War Napoleon. Immerhin 2 Spiele haben sich dem Falklandkrieg angenommen. Und ein Spiel, nämlich Tom Clancy's Ghost Recon Predator, entführt den Spieler in den Bürgerkrieg nach Sri Lanka. Dieses Jahr jedoch spielt ein anderes Schlachtfeld in der Games-Kultur die wichtigste Rolle, nämlich Twitter. Unter dem Hashtag Gamergate wurde in diesem Jahr ein regelrechter Kulturkrieg im Netz ausgetragen. Es ging um Lügen, Sex und Videospiele, um angebliche Korruption in der Spielepresse und um Sexismus. Durch das Internet kursierten schnell Bilder im Stil von Kriegspropaganda, Durchhalteparolen, Karikaturen des Feindes, Appelle an die Moral der eigenen Gruppe. Beide Seiten hatten prominente Mitkämpfer in ihren Reihen und waren nicht gerade zimperlich in der Wahl ihrer Methoden. Christian Alt über Gamergate und die Folgen.
I don't want to set the world on fire.
Briefe von der Gamergate-Front. Hochverehrter Vater, innig geliebte Mutter. Krieg, Krieg bleibt immer gleich. Seit mehr als 4 Monaten sitzen wir jetzt im Schützengraben, bombardieren den Feind mit Hashtags und YouTube-Videos. Wir Gamergater sind, glaube ich, in der Überzahl. Aber die Gegenseite hat einen mächtigen Verbündeten, die Mainstream-Presse. Manchmal verliere ich den Glauben, diesen Kampf überhaupt noch gewinnen zu können.
Im Internet tobt unter dem Hashtag Gamergate ein Krieg, ein Culture War. Es geht um Feminismus, Sexismus und Presseethik. Und jeder hat seine Vorurteile über die Gegenseite. In der linken Ecke sind die Gender-Hipster, genannt Social Justice Warriors. Die kämpfen für mehr Gleichberechtigung und gegen Sexismus in Videospielen. In der rechten Ecke die Gamergator. Die wollen sich von den Hipstern nicht ihre Shooter wegnehmen lassen und sagen, dass es ihnen eigentlich um journalistische Standards in der Spielepresse geht. Der Auslöser für den Netzkrieg? Die amerikanische Spieleentwicklerin Zoe Quinn. Im August veröffentlicht Aaron Joni, der Ex-Freund von Quinn, in einem Blog unappetitliche Details über ihre Beziehung. Sie soll ihn mit 5 Männern betrogen haben, darunter auch der Spielejournalist Nathan Grayson.
Nathan Grayson hat positive Artikel über Zoes Spiel geschrieben. Er hat ihr Spiel vermarktet, während er mit ihr geschlafen hat und die Affäre nicht offengelegt.
So klingen die oft stundenlangen Analysevideos der Quinspiracy-Bewegung. Schnell stellt sich raus, an den Vorwürfen gegenüber Grayson ist überhaupt nichts dran. Aber da hat der wütende Mob schon längst seine Mistgabeln und Fackeln rausgeholt. Und dass Spielejournalisten sich schützend vor Zoe Quinn stellen, die im Netz beschimpft, bespuckt und terrorisiert wird, ist für viele klar, die stecken doch alle unter einer Decke. Und die etablierte Spielepresse berichtet einseitig. Sie will uns doch nur queere, gewaltfreie, fair gehandelte Bioland-Hipster-Spiele aufzwingen. Das Hashtag Gamergate ist geboren. Die Gamergater sehen ihr Hobby und ihre Identität bedroht. Sie wollen nicht einsehen, dass heute eigentlich auch die Farmville spielende Tante eine Gamerin ist. Das Marketingkonzept des Gamers bröckelt. Aber das ist noch nicht bei allen angekommen. Ich bin Gamer, Bitch. Genau, ich bin Gamer, Bitch. Die Gamergater fallen vor allem durch Angriffe auf Frauen auf. Die feministische Popkulturkritikerin Anita Sarkeesian, die auf YouTube Videospiele analysiert, muss wegen Morddrohungen ihr Haus verlassen. Genauso die Game-Designerin Brianna Wu. Die Gamergater streiten aber munter ab, bewusst gegen Frauen vorzugehen. Die Morddrohungen sind nichts als Hirngespinster. Im Oktober eskaliert Gamergate. Eine Veranstaltung, auf der Sarkeesian eine Rede halten sollte, muss abgesagt werden. Der Grund? Jemand droht damit, Amok zu laufen und alle Veranstaltungsgäste umzubringen. Bei manchen Gamergatern hält sich heute noch die Verschwörungstheorie, dass Sarkeesian diese Drohung einfach erfunden hätte.
Sie ist eine echte Terroristin. Es ist ja nicht so tragisch, dass sie sich selbst bedroht hat. Aber sie hat ja auch eine ganze Schule bedroht, wollte alle erschießen. Anita Sarkeesian ist faktisch eine Terroristin.
Die Amoklaufdrohung war der vorläufige, traurige Höhepunkt von Gamergate. Inzwischen liegen die Nerven blank. Beide Seiten sind abgekämpft und hoffen, dass Gamergate bald zu Ende ist. Während die Gegner von Gamergate ein Ende fordern, das Hashtag StopGamergate2014 twittern, versuchen die Gamergater alles, um zu gewinnen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Gamer gewöhnt sind, dass jedes Spiel, jeder Kampf einmal ein Ende hat.
Let's keep it going. And it's up to you, the individual gamers. We will show them that gamers never die. We respawn.
Gamer sterben also nicht, sie werden einfach wiedergeboren. Aber politische Konflikte sind nur selten so wie im Videospiel. Es gibt keinen Endboss, auf den man einfach nur lange genug ballert, bis er in sich zusammensackt. Für Gamergate gibt es keine Exit-Strategie. Auch wenn die Gamergater es schaffen würden, dass alle Spieleseiten des Planeten ihre angebliche Korruption zugeben und dicht machen müssten. In Erinnerung wird Gamergate vor allem bleiben wegen den Drohungen und Beschimpfungen von Feministinnen.
Down on the levee in old Alabama, there's Daddy and Mammy, there's Ethan and Sammy, on a moon and light. A night you can find them all while they are waiting. The banjos are syncopating. What's that they're saying? Oh, what's that they're saying? Oh, while they keep playing, a humming and swaying, it's a good. A robber D. Lee that comes to carry the coffin away. Oh, what them jostling along? Just see them jostling along. Go take your bell, girl, I'll send your real pal. Go down to the levee, I'll send to the levee. And join that jostling song. See them jostling, hear that music and song. It's simply great, mate, awaiting on the levee, awaiting for the robber to leave. So The whistles are blowing, the smokestacks are showing, the ropes they are throwing. Excuse me, I'm going to the place where all is harmonious. Why, even the preacher, huh? He's the dancing teacher. Have you been down there, or were you around there? If ever you go there, you'll always be found there. But doggone, doggone, here comes my baby on that good old Robert E. Lee. I watch them jumping along. Switch-a-doo, switch-a-doo, switch-a-doo. See them jumping along. So take your best gal, I said, your real pal. Go down to the levee, I said, to the levee, and join that shuffle and draw. Switch-a-doo, switch-a-doo, switch-a-doo. See them shuffle along. It's simply great to make a waiting on the levee, a waiting for the Robert E. Lee.
Dieses mechanische Klackern im Hintergrund gehört zu Tennis for Two, das erste Videospiel überhaupt. Tennis for Two stammt aus dem Jahr 1958. Auf einem Oszilloskop werden Schläger und Netz dargestellt. Das Ganze erinnert ein wenig an Pong. Klingt pazifistisch, hat aber einen militärischen Hintergrund. Die Berechnungen hinter Tennis for Two sind dieselben, mit denen auch die Flugparabeln von Raketen berechnet wurden. Die Unterhaltungsindustrie ist in jedem Wortsinn Missbrauch von Heeresgerät, so lautet ein viel zitierter Satz des Medienwissenschaftlers Friedrich Kittler. US-Soldaten trainierten für den Ersten Weltkrieg in Labyrinthen à la Pac-Man und unter Zeitdruck mit einem Bleistift auf Papier. Wer es schaffte, kam einen Level weiter und hatte gute Chancen, an die Front geschickt zu werden. Die ersten Simulatoren in den 30er Jahren simulierten Schiffe. Schiffe, die man als U-Boot-Kapitän identifizieren und zerstören sollte, zur Übung mit einem mechanischen Simulator. Heute trainieren Soldaten den Kampf ebenfalls mit Simulatoren, deren Grafik manchmal auf Game Engines beruht. Und preußische Offiziere spielten Krieg auf Holztischen, so wie wir heute auf dem PC rundenweise in Strategiespielen unsere Einheiten ziehen. Computerspiele und Krieg, das gehört scheinbar zusammen, schon immer. Und fast immer wurde im Spiel vom Krieg ein verkitschtes Bild gezeichnet oder zumindest eines, das den Krieg darstellt als eine relativ saubere Angelegenheit. Krieg wird im Computerspiel berechenbar und verliert dadurch seinen Schrecken. Im Strategiespiel Civilization werden zivile Opfer durch eine Zahl dargestellt. Atombombe auf München, Stadtgröße vorher 32, Stadtgröße jetzt 12. Krieg im Computerspiel kommt ohne Kollateralschäden aus, ohne Leid und in der Regel auch ohne exzessive und verstörende Gewalt. Krieg im Computerspiel sieht genauso aus, wie manche Medien und manche Politiker wollen, dass Krieg aussieht. Den Krieg so zu zeigen, wie er wirklich ist, das ist dagegen der Anspruch der Macher von This War of Mine. Das Spiel wurde in Polen entwickelt und hat in den Medien als erstes Antikriegsspiel für Furore gesorgt. Christian Alt stellt es vor.
Tag 5. Scheiße, scheiße, scheiße. Pavel ist fast tot. Er wurde gestern Nacht beim Plündern schwer verletzt, als er in einer alten Autowerkstatt nach Teilen und Konserven gesucht hat. Plötzlich war da so ein Typ und bam, erwischt ihn ein Schuss. Wir können nicht auch noch Pavel verlieren.
Das schreibt Katja, die einzige Frau in meiner Gruppe. Nach 5 Tagen im Spiel This War of Mine bin ich komplett machtlos. Pavel liegt schwer verletzt im Bett. Ich habe ihm gerade die letzten Medikamente gegeben und hoffe, dass er durchkommt. Katja, neben Pavel die letzte Überlebende, ist schwer depressiv geworden, sitzt auf dem Boden und will nicht mehr. Ich gebe ihr kleine Aufträge, klicke immer wieder auf die Buttons. Die letzten Vorräte zum Eintopf zusammenkochen, frisches Regenwasser abschöpfen, sowas eben. Sie macht aber nichts, sitzt auf dem Boden und weint. Wie sind wir hier hineingeraten?
Kriegstagebuch, Tag 1. Draußen tobt der Krieg. Alles ist zerbombt, jedes Haus, ein fauliger Zahn im klappernden Gebiss der Stadt. Aber immerhin, wir haben uns. Wir, das sind Pavel, Bruno und ich, Katja. Das Militär hat die Stadt eingenommen. Keine Ahnung, wie lange das so weitergeht. Heute Nacht zieht Bruno los, um in den anderen Häusern nach mehr Material und Essen zu schauen. Vielleicht können wir uns morgen dann eine warme Mahlzeit gönnen.
This War of Mine ist kein normales Computerspiel. Es ist eine erschreckende Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn einem plötzlich der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Dabei spielt es sich wie eine Art Anti-Sims. Genau wie im quietschbunten Vorbild macht man eigentlich ständig total normale Sachen. Essen, schlafen, versuchen nicht depressiv zu werden. Während es bei den Sims aber darum geht, ein möglichst gutes Leben zu führen, geht es bei This War of Mine darum, irgendwie am Leben zu bleiben. Nie ist genug zu essen da, die Medikamente reichen kaum, draußen wird ständig geballert. This War of Mine zeigt, was der Krieg mit ganz normalen Leuten macht. Und das tut weh.
Kriegstagebuch, Tag 4. Bruno ist tot. Er ist gestern vom Plündern nach Hause gekommen und hat überall geblutet. Bruno, der verdammte Idiot, hat die Kirche geplündert. Die Kirche! Da hat der Pater ihm von hinten ein Messer in die Rippen gestochen. Gut, dass wir schon jetzt in der Hölle sind. Sonst hätten wir durch die Aktion unser Express-Ticket gelöst.
Die nächtlichen Plünderungen sind das Herzstück des Spiels. Und nicht nur die Figuren fühlen sich danach richtig beschissen, sondern auch ich als Spieler. Klaue ich dem netten alten Ehepaar jetzt die letzte Medizin oder nicht? Habe ich es überhaupt verdient zu überleben, wenn ich mich absolut unmoralisch verhalte? Hey, ich habe Philosophie studiert, Kant, Mill und Aristoteles gelesen. Ich muss sowas doch wissen. Aber auf sowas bereitet die Uni einen nicht vor. Ich würde am liebsten nicht entscheiden müssen. Drücke X, um genau das Richtige zu tun. Aber das geht nicht. Ich habe das alte Ehepaar dann ausgeraubt. Einfach alles mitgenommen. Wenn ich es nicht mache, kommt später ein anderer. Und am Ende war es dann doch für die Katz.
Kriegstagebuch, Tag 7. Pavel kann heute Nacht nicht losziehen. Er liegt schwitzend und hustend im Bett. Seine Stirn glüht wie verrückt. Scheiße. Gestern haben Kinder aus der Nachbarschaft angeklopft. Sie brauchten dringend Medizin für ihre Mutter. Wir hätten ihnen nichts geben sollen. Ich will Pavel heute Nacht nicht hier lassen, aber ich muss. Hoffentlich finde ich Antibiotika. Kriegstagebuch, Tag 9. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Pavel ist tot. Und ich bin allein.
Am 10. Tag dann das Game Over. Katja hat sich umgebracht, hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich starte ein neues Spiel und plötzlich sind sie wieder alle da. Ich vermeide die Fehler vom ersten Mal, lege genügend Vorräte an. Es läuft richtig gut. Es gibt sogar jeden Tag eine warme Mahlzeit und keiner der drei geht hungrig ins Bett. Trotzdem fühlt sich das alles irgendwie falsch an. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich beim ersten Mal so viel falsch gemacht habe. In der Wirklichkeit hat man auch kein Extra-Leben. Wenn das eigene Kind stirbt, kann man nicht einfach ein neues machen. Ich muss beim Spielen die ganze Zeit daran denken, wie ich den Kriegsdienst verweigert habe. Ich habe damals einen ewig langen Brief geschrieben, bla bla bla, aktives Kirchenmitglied, bla bla bla, mit 13 der Soldat James Ryan auf DVD gesehen. Das war natürlich alles Bullshit, ich hatte einfach keinen Bock auf die Bundeswehr. Müsste ich den Brief heute nochmal schreiben, würde ich von Katja, Bruno und Pavel erzählen. Und würde es dieses Mal ernst meinen.
To tell me what was on his mind. He said, "But honey, yes, but honey, but honey, if you wanna stay here with me, I was clean as a screen and so hard pressed. I called the woman that I love best. I finally got my baby by the half past three. She said." I'd like to know what you want with me. I said, "Money, honey, money, honey, money, honey, if you wanna get along with me." She screamed and said, "What's wrong with you? From this another man take my place. I said, money, honey. Money, honey.
Riesig und vielfältig. Eine weitläufige, satirische Interpretation des heutigen Südkaliforniens, die alles bietet. Berge und Meer, teure Boutiquen und Einkaufszentren, Großstadtdschungel und unberührte Wildnis, Strände und Wälder, Großartiges und Irrwitziges, aber auch Habgier und Heuchelei.
Dieses Jahr ist es noch einmal erschienen, frisch poliert für die neue Konsolengeneration. GTA 5. Autos knacken, Missionen absolvieren, rumballern, golfen, Fernsehen, Sex. All das kann man bei GTA 5 machen. Und natürlich rumcruisen, denn die Welt dieses Open-World-Spiels ist gigantisch. Wir fahren gerade vorbei am Walk of Fame, links und rechts Theater und Kinos. Da vorne sieht man die Silhouette der Los Santos Towers. Und irgendwo findet gerade mal wieder eine Schießerei statt. Natürlich, denn GTA ist nicht nur groß und schön, sondern auch brutal. GTA ist zwar kein Kriegsspiel im klassischen Sinne, man rennt nicht mit dem Maschinengewehr von Deckung zu Deckung und mäht auch nicht Dutzende von Terroristen nieder, aber GTA überzeichnet die westliche Konsumgesellschaft und zeigt, auch das Überleben im Kapitalismus kann Krieg bedeuten. Wer im Spiel vorankommen möchte, der muss über Pixelleichen gehen. Aber man kann auch versuchen, das Spiel als Pazifist zu spielen. Doch das ist mühsam.
Truthfully, I have but one desire. I wish to engage in this world in a manner independent of pain and suffering. That is, to create and receive no negativity, to survive and engage peacefully with all other sentient beings.
Jeremy Mathews, besser bekannt unter seinem YouTube-Nickname Gold Vision, möchte in völliger Harmonie mit sich und seinen Mitmenschen leben. Kein anderes Lebewesen soll durch seine Hand Leid erfahren. Die Welt soll besser werden durch sein Tun. Freundlicher, lebenswerter, kurz friedlicher. Dabei gibt es nur ein kleines Problem. Die Welt, die Gold Vision mit seiner pazifistischen Agenda beglücken möchte, ist die Welt von Grand Theft Auto. Die Probleme fangen schon an, wenn er seine Pistole wegwirft. Denn sobald er das Spiel neu startet, befindet sie sich auf wundersame Weise wieder in seinem Inventar. Doch Gold Vision lässt sich nicht abbringen von seinem Weg der Gewaltlosigkeit. Er geht zum Friseur, um sich einen neuen Haarschnitt zu verpassen. Schließlich will er einen seriösen Job ergreifen hier in GTA. Hier, wo alle anderen nur als Gangster, Killer und Autoknacker ihre Brötchen verdienen. Sein Experiment dokumentiert er bei YouTube. Dort kann man sehen, wie schwer es das Spiel dem GTA-Gandhi macht. Zum Beispiel will es partout, dass Gold Vision einen Laden ausraubt. Ein Missionsziel, ohne dass es nicht weitergeht.
I try intimidating the clerk and with no intent of hurting him.
Gold Vision versucht einiges, doch am Ende kommt er nicht darum herum, den Ladenbesitzer mit einer Waffe zu bedrohen. Allerdings natürlich ohne ihn zu verletzen, wie er betont. Um sein Karma wieder ins Gleichgewicht zu bringen, geht er wenig später wieder und wieder zum Laden und kauft Dutzende von Zigaretten. So lange, bis der Ladenbesitzer das geraubte Geld wieder als Gewinn in der Kasse hat. Doch nicht nur das Spiel selbst macht es Jeremy Matthews schwer, friedlich zu bleiben. Auch seine Mitspieler zeigen ihm immer wieder, dass GTA so ziemlich das Gegenteil ist von einem virtuellen Ostermarsch. Mehrmals wird Gold Vision beiläufig in den Kopf geschossen. Eine ähnliche Erfahrung macht auch Christopher Livingston. Auch er will als Pazifist virtuelle Welten durchstreifen. Auch er sucht sich dafür ein denkbar ungeeignetes Spiel aus. DayZ ist ein Online-Spiel, das in der Postapokalypse angesiedelt ist, genauer in der Zombie-Postapokalypse. Begegnet er Untoten, läuft er weg. Begegnet er anderen Spielern, hebt er seine Hand, um zu zeigen, hey, ich will keinen Stress, ich will nur niemanden wehtun. Auf Tumblr führt er Buch über seine Erlebnisse.
Ich sah, wie er ein Haus betrat und folgte ihm. Dann grüßte ich ihn über mein Mikro. Hey, wie geht's? Er blickte mich einen Moment ruhig an. Dann hob er seine Axt und schlug zu. Zweimal.
Besser ergeht es dem World of Warcraft-Spieler Double Agent. Im Juni 2014 gelingt es ihm, in dem Online-Rollenspiel den höchsten Level zu erreichen. Das schafft Double Agent, ohne dass er einer anderen Kreatur ein einziges Haar krümmen muss. Kein Wildschwein kommt um durch seine Hand, keine Ratte, kein Erzdämon oder Skelettkrieger. Stattdessen sammelt Double Agent Kräuter und schürft Mineralien. So kommt er im Spiel voran, allerdings nur sehr, sehr, sehr langsam.
Als ich angefangen habe, meinten alle, dass ich es nicht schaffen werde. Und ich wollte beweisen, dass sie Unrecht haben. Ich wollte herausfinden, ob es möglich ist, auf diese Art die maximale Stufe zu erreichen. Also habe ich es einfach ausprobiert.
Genau 173 Tage und 12 Stunden hat Double Agent im Spiel gebraucht, um sein Ziel zu erreichen. Wer wirklich konsequenter Pazifist sein möchte, der braucht also Gleichmut und viel Disziplin. Im Leben wie im Spiel. Wenn die Spiele schon nicht friedlicher werden, dann doch wenigstens wir. Computerspiele werden heute immer noch vor allem wegen der Gewaltdarstellung kritisiert. Da hat sich seit Doom, der Kettensäge und den Höllenkreaturen wenig geändert. Viel wichtiger wäre es jedoch, über die Inhalte zu sprechen. Denn nur weil es in einem Spiel harmlos zur Sache geht, heißt das ja nicht, dass es nicht kriegsverherrlichend sein kann. Und umgekehrt sagen ein paar weggesprengte Gliedmaßen alleine noch nichts darüber aus, welche Art Bild vom Krieg gezeichnet wird. Das war eine Stunde Breitband extra zum Thema Krieg und Frieden in Computerspielen. Ich wünsche einen fantastischen Rutsch ins neue Jahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Schiffer.